Ausbildung Hufpflege. Lektion 7. Anatomie. Teil 2. Gemeinsamkeiten der Knochen der Vor- und Hinterhand und wichtige Sehnenstrukturen. Das Hufbein. Das Hufbein ist der distal abschließende Zehenknochen, der insgesamt drei Zehenknochen des Pferdes. Seitlich betrachtet ähnelt es in der Form einem Dreieck. Von vorne betrachtet hat es eine halbrunde, seitlich auslaufende Form. Von unten betrachtet fällt die Wölbung nach innen auf. Man unterscheidet Wand, Sohlen und Gelenkfläche. Seitlich verjüngt es sich zu Hufbeinästen, denen jeweils der Hufbeinknorpel aufsitzt. Zwischen den Hufbeinknorpeln liegt das elastische Strahlpolster. Hufbeinknorpel und Strahlpolster verleihen dem hinteren Hufbereich Elastizität und formen die Hufballen. Die Hufbeinknorpel kann man im hinteren Hufbereich gut ertasten, da sie über den Kronenrandverlauf hinausragen. Der tragrandgerichtete Bereich des Hufbeins ist beim Vorderhuf halbkreisförmig rund, beim Hinterhuf halbkreisförmig oval. Seine Form entspricht der Form der Hufkapsel, Hornschuh. Die Wand des Hufbeins ist mit vielen Rillen und Gefäßlöchern überzogen. Hierüber erfolgt eine feste Verankerung mit der Huflederhaut. Bei Fehlbelastungen unterliegt das Hufbein Umformungsprozessen, Zubildungen und Auslösungen. Das Kronbein, es ist der über dem Hufbein gelegene Zehenknochen. Er hat ein würfelförmiges Aussehen. In der Aufhufungsphase schiebt sich das Kronbein in den Zwischenraum der Hufbeinknorpel und trägt damit zur Vergrößerung des hinteren Bereichs der Hornkapsel bei. Das Fesselbein, es ist ein langer Zehenknochen mit röhrenartigem Aussehen. Das Strahlbein, ein kleiner, fast unscheinbar wirkender Knochen, der auf der Hinterseite des Hufbeins liegt. Es bildet einen wichtigen Teil des sogenannten Hufrollenapparates. Seine Form ist länglich, schiffchenartig. Seine proximalen Flächenbereiche sind in Richtung Hufbein und Kronbein mit Gelenkknorpel überzogen. Die distale Fläche bildet das Gleitwiderlager für die tiefe Beugesehne, die Gleichbeine. Sie liegen paarig im ventralen Bereich des Fesselgelenks und sind an der Bildung der Gelenkpfanne des Fesselgelenks beteiligt. Die Gemeinsamkeiten der Gelenkstruktur. Das Hufgelenk. Es wird gebildet von drei Knochen. Hufbein, Kronbein und im erweiterten Sinne vom Strahlbein. Es bildet ein aus drei Knochen zusammengesetztes Sattelgelenk und lässt damit neben Flexion und Extension auch eine leichte Innen- und Außenrotation zu. Hiermit kann es leichte Dreh- und Seitwärtsbewegungen ausführen und zugleich stellt es das beweglichste Zehengelenk dar. Bei Entzündungen in diesem Bereich können starke Druckkräfte und damit eine starke Schmerzhaftigkeit entstehen, da das Gelenk durch Sehnen und Bänder stark fixiert ist und zudem die Hornkapsel raumeinschränkend wirkt. Das Krongelenk, es ist lokalisiert zwischen Kronbein und Fesselbein. Auch ist es ein Sattelgelenk, jedoch sind Dreh- und Seitbewegungen gegenüber dem Hufgelenk deutlich reduziert. Das Fesselgelenk. Es wird gebildet vom Fesselbein, dem darüber liegenden Mittelfußknochen und den ventral platzierten Gleichbeinen. Das Fesselgelenk ist ein Scharniergelenk und lässt damit nur Extension und Flexion zu. Das Sattelgelenk, das Bild und die Funktionsweise eines Sattelgelenks kann man sich am einfachsten erklären, wenn man sich die Sitzflächen zweier Sättel ineinandergelegt vorstellt. Die Hauptbewegungsrichtungen des Gelenks sind Extension und Flexion. Auch möglich sind leichte Ab- und Adduktionen. Das Scharniergelenk. Ein halbrunder Knochen greift in die entsprechend ausgesparte Gelenkfläche eines anderen Knochens. Auf der sattelartigen Gelenkfläche ist vor allem Flexion und Extension möglich. Die anderen Bewegungsrichtungen sind deutlich eingeschränkt. Hier steht die Stabilität im Sinne der gezielten Bewegungsrichtung des Gelenks im Vordergrund. Um ein Abrutschen der Gelenkflächen zu verhindern, greift auf der Innenseite des Gelenks eine Führungsleiste in eine Führungsrinne, die Umlenkrollen im Hufbereich. Dort, wo Sehnen und Bänder über strapazierte Gelenkbereiche laufen, bedient sich der Körper der Funktion von Umlenkrollen. Bei einer Umlenkrolle ergänzen unterstützende Knochen, Sehnen, Bänder und Gewebe die eigentliche Gelenkeinheit. Diese zusätzlichen anatomischen Strukturen haben die Aufgabe, das Führen von Sehnen über die Gelenkflächen zu erleichtern, indem sie über eine am Gelenkspalt sitzende Knochenstruktur die Gelenkfläche vergrößern und zudem ein Polster in Form eines Schleimbeutels zwischen dem zusätzlichen Knochen und der darüber gleitenden Sehne platzieren. Im Zehenbereich des Pferdes gibt es zwei Umlenkrollen im Bereich des Fesselgelenks und des Hufgelenks. Die Umlenkrolle des Fesselgelenks, paarig angeordnete Gleichbeine haben ein pyramidenförmiges Aussehen. Sie bilden die Gleitfläche für die darüber ziehende tiefe Beugesehne. Die Umlenkrolle des Hufbeins Kronbeins. Der sogenannte Hufrollenapparat des Pferdes besteht aus Hufbein, Kronbein, Stahlbein, Schleimbeutel und tiefer Beugesehne. Das Strahlbein liegt im hinteren Bereich des Hufgelenks und ist die Gleitfläche für die tiefe Beugesehne, die in den Innenraum des gewölbten Hufbeins ansetzt. Diese anatomische Funktionseinheit ist einer hohen Belastung ausgesetzt und neigt bei Nutzungsüberlastung oder falscher Hufbearbeitung zu Erkrankungen, die in Reiterkreisen oft mit »Mein Pferd hat Hufrolle« bezeichnet werden. Die Spannsägenkonstruktion oder warum kann das Pferd ermüdungsfrei stehen? Man erkennt folgende Situation. Das Pferd beugt die rechte oder linke Hinterhand leicht an und stellt sie auf der Zehenspitze des Hufes ab, während die jeweilige andere Hinterhand das Pferd im gestreckten Zustand Gewicht trägt. Doch wie funktioniert das anatomisch? Wie schafft es das Pferd, hierfür keine Energie aufzuwenden? Schaut man sich die gelenkige Struktur an, würde man erwarten, dass die belastete Hinterhand unter der Last entweder ziehharmonikaartig in sich zusammensackt oder das Pferd permanent Kraft aufbringen muss, um sich zu halten. Dass dies nicht passiert, ist der sogenannten Spannsägenkonstruktion zu verdanken. Hierfür sind Besonderheiten wichtig. Die Patellafixation. Hierbei wird die Beckengliedmaße passiv im Kniegelenk fixiert. Dies erfolgt durch eine Kontraktion von M. quadriceps femoris, wodurch das Kniegelenk gestreckt wird. In Folge gleitet die Patella auf den Rollenkamm des Femoris und wird dort mit Bändern verankert. Ist die Patella in dieser Position fixiert, kann das Kniegelenk nicht mehr gebeugt werden. Die Lösung der Patella aus dieser Verankerung erfolgt ebenfalls wieder durch eine Kontraktion von M. quadriceps femoris unter der Mitwirkung von M. biceps femoris, wobei die Patella leicht gedreht wird. Die Gelenkgleichschaltung. Wenn durch diese Patellafixierung das Kniegelenk nicht mehr gebeugt werden kann, kann nun auch das Sprunggelenk nicht mehr gebeugt werden, denn die Bewegung beider Gelenke wird über die Spannsägenkonstruktion gleichgeschaltet. Die Spannsägenkonstruktion bedingt, dass Knie und Sprunggelenk entweder nur gemeinsam gebeugt oder gestreckt werden können. Kern dieser Konstruktion ist die starke passive und sehnige Struktur zweier Muskeln. Auf der Vorderseite der Gliedmaße verläuft der M. peroneus tertius. Er verläuft von oberhalb des Kniegelenks bis zum MT3. Gleichzeitig zieht M. flexor, digitorum, superficialis auf der Hinterseite ebenfalls von oberhalb des Kniegelenks bis zum Calcaneus. Damit wird die Tibia von diesem sehnigen Muskel komplett umspannt, in der Art einer Spannsäge, und ihre proximal und distal anschließenden Gelenke, Knie- und Sprunggelenk, werden funktionell gleichgeschaltet. Da die Fixation der Patella kraftfrei über Bänder funktioniert und die Muskeln der Spannsägenkonstruktion stark sehnig sind, kann das Pferd mit dieser anatomischen Besonderheit ermüdungsfrei stehen. Und wer hält die Vorhand stabil? Der Lacertus fibrosus, Stabilisator der Vorhand. Etwa 60% des Pferdegewichts liegen auf der Vorhand. Wer sorgt dafür, dass sich Schultergelenk und Ellenbogengelenk unter diesem Gewicht nicht einfach beugen? Monsieur Lacertus fibrosus ist ein Sehnenstrang, der vom Ursprung des M-Bizeps, sekundärer Strecker des Schultergelenks und primärer Beuger des Ellenbogengelenks, kommt und bis zum Ansatz des Streckers des Vorderfußwurzelgelenks verläuft, Msir radialis. Wirken nun 60% des Pferdegewichts auf Schulter, Ellenbogen und Vorderfußwurzelgelenk, gerät diese Sehnenstruktur, da sie über das Schultergelenk zieht, unter Spannung und verhindert so die Beugung des Schultergelenks. Gleichzeitig kommt damit auch Zug auf den Ansatzpunktbereich von M radialis, sodass das Vorderfußwurzelgelenk in Streckung gehalten wird. Hierdurch kann sich unter Last das Schultergelenk nicht beugen, das Vorderfußwurzelgelenk bleibt gestreckt und damit kann auch das Ellenbogengelenk nicht in Beugung gehen. Auch dies passiert wie auf der Hinterhand passiv, ohne aktive Muskelkraft. Was wir nun noch benötigen, ist der dreiköpfige Trizeps. Warum ist die Muskulatur des Streckers des Ellenbogengelenks im Stand des Pferdes nicht angespannt? Das müsste sie eigentlich sein, um zu verhindern, dass das Ellenbogengelenk unter der Last des Pferdegewichts zusammenklappt. Die Logik möchte uns sagen, eigentlich müsste dieser Muskel im Stand angespannt sein, damit das Ellenbogengelenk gestreckt bleibt. Warum wirkt dieser Muskel aber entspannt? Die Antwort liegt in seinen drei Köpfen. Der lange und seitliche Kopf stellen über 90% der Muskelmasse des Trizeps dar und sind in der Tat ohne wesentliche haltende Funktion. Sie spannen sich an, wenn das Pferd in Bewegung geht. Der dritte mittlere Kopf des Trizeps stellt dagegen kaum Muskelmasse dar, übernimmt aber durch einen anderen Fasertyp zusammen mit anderen Strukturen der Vorhand eine haltende Funktion. Gleichzeitig ist das Ellenbogengelenk nicht nur ein Scharniergelenk, sondern auch ein Schnappgelenk. Als Schnappgelenke bezeichnet man Gelenke mit einer Scharnier- und Schraubenfunktion. Soll ein Schnappgelenk gebeugt werden, muss ein haltender Widerstand überwunden werden. Der Fesselträger. Beim Fesselträger handelt es sich um keine reine Sehnenstruktur. Man kann ihn als einen modifizierten Muskel verstehen, der noch Reste von quergestreifter Muskulatur enthält. Damit verfügt er über eine erhöhte Flexibilität, die wichtig ist für seine lasttragende und stoßdämpfende Funktion. Der Fesselträger setzt am oberen Ende des Röhrbeins an, distal spaltet er sich in zwei Schenkel auf, die jeweils zu den Gleichbeinen ziehen. Hiervon ziehen noch zwei Unterstützungsbänder auf die vordere Gliedmaßenseite zur gemeinsamen Strecksehne. Die Gesamtheit aus Fesselträger, Gleichbeinen und Unterstützungsbändern bezeichnet man als Fesseltrageapparat. Der Fesselträger und der Fesseltrageapparat fixieren das Fesselgelenk in seiner Stellung und haben damit einen großen Einfluss auf die Statik der unteren Zehengelenke. Zwei Ausläufer verlaufen weiter zur gemeinsamen Strecksehne. Seine Palpation unterhalb der tiefen Beugesehne als straffe Struktur. Palpierbar sind zudem die beiden seitlichen Ausläufer, die in Richtung gemeinsame Strecksehne verlaufen. Betrachtet man die Bewegungsmöglichkeiten der Zehengelenke, fällt auf, dass sie vom Fesselgelenk in Richtung Hufgelenk zunimmt. Dies ist damit begründet, dass im Zehenbereich Abstriche an einer stringenten, auf eine Vorwärtsbewegung orientierten Anatomie gemacht werden, um im unmittelbaren Fußungsbereich der Gliedmaße eine leichte Gelenkigkeit zuzulassen, die in der Lage ist, etwaige Bodenunebenheiten durch seitliche Bewegbarkeit abzupuffern. Man kann diese Situation aber auch von unten nach oben betrachten und kommt zu dem Schluss, dass die Beweglichkeit der Zehengelenke vom Hufgelenk in Richtung Fesselgelenk stetig abnimmt. Aus diesem Blickwinkel resultiert die Einsicht, dass mit zunehmender Nähe der Gliedmaße zur Fortbewegungsenergie produzierendem Rumpf, Schulterkomplex, Energieverlust durch unnötiges Gelenkspiel möglichst minimiert werden sollen. Besondere statische Anforderungen an das Fesselgelenk. Betrachtet man den unteren Bereich der Pferdegliedmaße, fällt auf, dass der Verlauf der Gliedmaße ab dem Fesselgelenk in einem Knick nach vorne verläuft. Das hat deutliche Konsequenzen. Damit liegt das Fesselgelenk, das heißt der letzte Punkt der Gliedmaße, der das Pferdegewicht senkrecht nach oben trägt, nicht auf, sondern hinter dem Huf. Das Fesselgelenk ist damit der anatomische Umlenkpunkt für Pferde- und Reitergewicht. Die Sehnen der Zehenknochen. Können sich Sehnen verlängern, dehnen? Eine häufige Aussage ist, dass sich Sehnen nicht dehnen lassen. Dies ist aber nur eingeschränkt richtig. Zugsehnen, wie wir sie im Bereich der Gliedmaßen finden, können sich unter Krafteinwirkung dehnen und damit zum Energiespeicher für die Fortbewegung werden. Eine Kraft von 500 Newton. 50 Newton sind etwa Glas. 50 Kilogramm dehnt eine Sehne im Mittel um 3,5 Millimeter. Dabei wird eine mechanische Spannung, die sogenannte Dehnspannung, erzeugt, die bei Entlastung in eine bewegungsunterstützende Energie freigesetzt wird.